So, da sind wir wieder an einem wunderschönen Dienstag. Ihr seid im Buddy Talk Podcast und heute sind eure Hosts Mika Not, Simon Henseleit und ich, der Nils Frommhold. Und wir haben uns zusammengefunden, um über die vergangenen zwei Rennwochen ein bisschen analytischer zu sprechen. Also einerseits das Rennen in Jesolo oder wie Simon sagt, in der Nähe von Venedig. Da weiß auch jeder, wo es genau ist, was sicherlich einen spannenden Ausgang hatte. Und in der Vergangenheit Wochen das Rennen in St. George. Dazu natürlich noch dies und das aus der Triathlon-Welt. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, machen wir doch direkt den Switch zu unserem Präsenter. Und dann geht's auch ab mit der Episode. So, die heutige Folge wird präsentiert von Whoop. Und der ein oder andere von euch hat es mitbekommen. Letzte Woche ist die Bombe geplatzt und Whoop hat ein neues Update gepostet. Sowohl die Hardware als auch die Software ist komplett neu überarbeitet und Whoop hat das 5.0 auf den Markt gebracht. Und ich bin auch sehr happy, dieses Feature und diese Hardware seit ein paar Tagen selber nutzen zu dürfen. Von daher, wer bereits Kunde von einem Whoop-Armband ist oder von Whoop ist, soll sich mal im Internet am besten schlau machen, wie er am besten auf die neue Hardware umrüsten kann. Wenn man den Vertrag verlängert, kann man das relativ easy und kostenneutral machen. Wenn man nur die Hardware upgraden muss, muss man eine kleine Gebühr dafür bezahlen. Aber bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, schaut mal bei whoop.com nach, was es für Möglichkeiten gibt, auf das neue Programm umzustellen. Und was sind denn jetzt die Vorteile von Whoop? Im Endeffekt gibt es viele Features und ich glaube, der ein oder andere hat es von euch auch schon gesehen. Ich glaube, das Interessanteste ist fast, dass der Algorithmus von Whoop einem ausrechnet, wie alt das wirkliche biologische Alter ist. Also das habe ich natürlich auch direkt gemacht und da kam raus, vielen Dank an Whoop, ich bin 5 Jahre jünger, wie ich eigentlich bin, sprich mein 30. Geburtstag, ich kann ihn nochmal feiern, weil Whoop anhand von meinen Daten ausgewertet hat und da ich ja in den letzten Jahren und auch aktuell sehr fit unterwegs bin, bin ich quasi jünger nach deren Daten, wie ich eigentlich auf meinem Personalausweis auch wirklich bin. Dazu kann man mittlerweile auch die V2 Max bestimmen und das wird nochmal detaillierter passieren und findet alles auch in der neuen upgradeten App. Und natürlich Simon, ich glaube, da hast du dich am meisten gefreut über ein Feature, was jetzt auch neu dazugekommen ist. Also lauft ihr alle? Jetzt. So, wir haben heute ein Problem oder wir haben kein Problem, weil wir haben ja zwei Simons und eigentlich wollten wir Simon nie irgendwas wegnehmen, was ihm gehört und dementsprechend machen wir es jetzt ganz einfach und gehen zu Simon H. mit dem aktuellen Rennblock und wir machen es natürlich auch, weil es diesmal der Simon H. und nicht der Simon Gär ist, ein bisschen anders und wir machen es nicht kurz und knapp, sondern lang und ausführlich. Von daher, Simon, such dir mal ein Rennen aus, was wir dann danach in unserem Dreiergespann ein bisschen analysieren können.
Ja, ich mache das natürlich hier auch nur stellvertretend, also will dem Simon da gar nichts wegnehmen. Aber ich würde sagen, wir machen es chronologisch und fangen mal mit ein bisschen Schnee von gestern an. Allerdings waren da so viele Deutsche dabei und es gibt ja schon ein bisschen Gesprächsstoff. Deswegen würde ich erstmal mit dem Rennen 70.3 aus Italien, Jesolo starten oder Venedig. Venedig hört sich eigentlich cooler an. Da hat gewonnen Panagiotis Pitados, Gigi, wie wir ihn auch kennen hier. Unser altbekannter und beziehungsweise sehr junger Freund, der Grieche. Ganz knapp vor Cameron Main, also auch Kurzdistanzler, Brite, ich glaube Jahrgang 99, irgendwie sowas. Und dritter war Emil Holm. Auch guter Bekannter von mir, Däne und auch eigentlich Kurzdistanzler. Und generell kann man sagen, dass da sehr viele von den Jungs, die am Start waren, so ein bisschen einen Ausflug gemacht haben auf eine andere Distanz. Und bei den Frauen war es eigentlich ähnlich. Da hat Lena Meissner mitgemacht, die war Zweite. Dritte war Emily Mourier und gewonnen hat das Ding. Du musst mir kurz helfen, ich habe gerade
Solveig Losved.
Genau, Solveig Losved. Auch kurzes Tanzer, ehemalige Norwegerin. Ja, doch, also zwei spannende Rennen, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, finde ich.
Ja, ich finde, bei der Solveig habe ich immer direkt so einen Instagram-Post von ihr so im Hinterkopf. Sie hat irgendwann mal einen Weltcup gewonnen. Ich glaube, ich war entweder im letzten oder im vorletzten Jahr, wo sie so geschrieben hat, bla bla, Weltcup gewonnen. Oder wie Christian Blumenfeld sagen würde, on to the next run.
Ja, stimmt. Ja, Solveig ist super, super lustig. Also, die ist echt mega entspannt und sehr nett. Also, ich war mit der in Krakau bei den European Championships oder Games, wie es hieß, 2023. Bisschen öfter unterwegs. Und die ist echt super, super gut drauf. Eigentlich immer witzig, mit der zu quatschen. Und da hat sie auch gewonnen damals. Ziemlich überraschend. Weil sie ist nicht so die stärkste Schwimmerin und in dem Rennen lief damals alles zusammen und dann ist sie richtig gut hinten drauf gelaufen. Und ja, die macht eigentlich immer ganz witzige Insta-Captions so. Also ist sehr witzig, ja.
Dann müssen wir eigentlich mal gucken, was sie nach dem jetzigen Sieg gemacht hat. Ich weiß nicht, hat jemand was im Kopf?
Ja, das war auch relativ locker und relaxed auf jeden Fall. Also so. Wirkt so, als hätte sie einfach mega Spaß am Sport. Hatte auch mit ihrer Family nicht ganz so einfache letzten Jahre. Ich glaube, die Mutter hatte Krebs. Das war auch ziemlich, ziemlich emotional immer bei den Rennen bei ihr. Immer auf und ab. Also schön, dass es jetzt läuft bei ihr. Ich glaube, im letzten Post hat sie irgendwas mit Fun, Fun, Fun oder so geschrieben. und ich glaube, sie macht jetzt sogar den Ironman in Hamburg. Also die geht direkt auf
Oh,
die ganz
krass.
lange Distanz auch weiter.
Okay, also auf großen Spuren unterwegs. Aber ich meine, es ist ja da irgendwie in der Trainingsgruppe. Oder, also ich meine, früher war das ja, glaube ich, eine Trainingsgruppe. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt gerade organisiert sind, ob die gerade zusammen da rumfliegen. Es scheint ja immer so, als ob Blumi und Gustav irgendwie zusammen unterwegs sind.
Ja, es
Aber.
gab ja so einen, es gab ja so einen großen Streit gegen Blumi und Gustav haben sich mit Kasper Stornes richtig zerstritten und auch mit dem Verband. Die haben sich jetzt aber zum Glück wieder vertragen und sind jetzt so ein bisschen zu dritt wieder unterwegs. Machen ja, glaube ich, auch alle Rennen von der Ironman Pro Series zusammen, zu dritt. Und der Rest der Truppe, so Solveig, Vetle Thorn, der Sebastian Wernersen, also gibt es noch ein paar andere Norweger. Die trainieren auch zusammen, aber separiert von den drei Jungs, machen so ein bisschen ja, ihre eigene Planung. Ich glaube, es ist ja schon auch immer schwierig, alles zu koordinieren. Bei der ITU ging es halt noch ganz gut. Da hat jeder die WTS-Rennen gemacht und die haben die gleichen Trainingslager machen können. Und jetzt macht halt dann doch jeder ein bisschen unterschiedliche Rennen und dann ja, ist es, glaube ich, schon schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen in so einer Trainingsgruppe. Aber genau.
Wer ist bei denen jetzt der Coach eigentlich? Macht das der Mikael jetzt hauptsächlich oder?
Also ich glaube, Solveig und Wedle werden hauptsächlich von Mikael gecoacht, ja, also Bruder von Gustav. Genau, und Blumi und Kasper und so, die trainieren sich ja relativ
Ja, gut, ja.
selbst.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ich meine jetzt auch eher den Kurzdistanz
Ja.
Teil von denen, ja.
Den Kurzdistanzteil, der jetzt Langdistanz macht.
Ja, genau.
Ja, nee, aber wir können ja ein bisschen zum das Männerrennen mal durchgehen, oder? Da war ja auch. War eigentlich eine gute Show wieder geboten von Rico. Ich finde aber auch gleich vorneweg, ich will eigentlich schon auch über Stratis Shortcut reden, weil ich weiß, es ist ein bisschen unangenehmes Thema. Ich glaube, er selber hasst sich dafür am meisten und ist auch unzufrieden. Aber ich will es trotzdem mal kurz ansprechen, weil ich glaube, wenn es jemand anders gemacht hätte, hätten wir es auch angesprochen. Deswegen muss Mika muss sich ja da nicht ganz mit rein involvieren, so als aus Athletensicht. Aber ich dachte
Nee,
mir
finde
so,
ich.
wenn das irgendjemand machen würde, ich würde es immer ansprechen und ja, war eine Kackaktion einfach. Aber ich glaube, er selber weiß es am meisten und hatte, glaube ich, auch nicht so Spaß am Renntag und danach auch nicht.
Ja, nee, finde ich gut, dass du ansprichst. Und nee, ja, ich meine, wie du sagst, ich glaube, das weiß er selber. Die Aktion war scheiße. Für jeden, der es nicht gesehen hat, der ist halt einfach ein paar Meter schon vor der Boje abgetaucht. Und es war halt nicht mal ansatzweise irgendwie knapp, dass er irgendwie nur ein bisschen gecuttet hat, sondern ich habe nicht mit ihm gesprochen oder so, aber ja, es sah schon, es war halt vorsätzliches Abkürzen, ganz klar. Er wurde nicht bestraft dafür. Und das muss ich sagen, also die Aktion war scheiße. Wie gesagt, das weiß er selber wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch. Was aber auch echt
kacke war, fand ich den Kommentator. Ich glaube, es war Matt Liedo, der das Ironman-Rennen da kommentiert hat mit irgendeiner Frau noch zusammen. Der dann meinte, ah, warte mal, eigentlich will ich es jetzt zitieren.
Mal kurz in der Zwischenzeit sagen, dass Strati danach auch zum Kampfrichter gegangen ist und sich selbst sozusagen angezeigt hat, und dann aber eben auch nichts weiter passiert ist. Also das ist dann auch von Ironman wiederum sehr schwach, dass das keine Konsequenzen hat. Gut, er war jetzt nicht so krass im Renngeschehen, aber da muss man sich auch die Frage stellen, okay, Regeln sind da und auch wenn er 12. oder 13. wird, dann muss man den halt disqualifizieren oder ja, was weiß ich, im Rennen eine Penalty. Eigentlich ist es klar, das Verlassen der Wettkampfstrecke, deswegen eigentlich DQ. Wenn dann halt im Nachgang auch nichts gemacht wird, dann ist es dann eher beim Veranstalter und dann hat der Athlet dann eigentlich seinen Teil geleistet. Was soll er noch machen so?
Ja, nee, finde ich auch gut, dass er es gemacht hat halt und zeigt ja auch nochmal, was wir schon meinten, er ist sich dem halt sehr bewusst. Genau, ja, und was ich noch sagen wollte, also das Zitat war im Livestream, what happens on course unless an official sees it.
Ja.
Boah, und das muss ich sagen, finde ich schon echt übelst schwach, sowas zu sagen. Ja, weil, ja.
Also solange du nicht erwischt wirst, kannst du auch dopen.
ja, genau, also wenn du es halt auf andere Bereiche überträgst, ist halt auch, ja, einfach nur Kacke, so ein Kommentar. Und hat jetzt Ironman, also Strati hat auf jeden Fall sich nicht mit Ruhm beklärt dadurch, aber Ironman halt auch nicht. Und Ironman hingegen hatte ja noch bei Strati, ich meine, als Athlet, ja, das ist eine enge Situation und so, da kann man vielleicht noch irgendwie argumentieren, auch wenn ich es trotzdem absolut nicht okay finde. Aber trotzdem, Ironman hatte ja die Zeit. Es war klar im Livestream zu sehen, die haben es auch angesprochen, die Kommentatoren. Und dann geht Strati sogar noch selber hin und die machen trotzdem nichts. Ja, schon irgendwie bitter und nicht cool. Nee, aber deswegen, also finde ich gut, dass du ansprichst.
Ja, ich meine, da muss was passieren, ne? Also man darf halt auch, klar, Strati aus seiner Perspektive, 13., 14. Platz ist sicherlich nichts, was ihn glücklich macht, aber man muss halt auch an die denken, die irgendwie 15., 16. werden. Schlussendlich haben alle irgendwo Regeln und wenn man die Regeln nicht befolgt, ist halt dann so eine Regel ja dazu da, halt auch den 15., 16. irgendwie, ja, ich sag mal, dahingehend zu schützen, dass er halt die Regeln richtig verfolgt und ein anderer halt nicht. Und dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Und das ist halt so etwas, was sich halt in den letzten Jahren immer mal wieder findet, ne? Also so, es gab ja ähnliche Situationen mal bei deutschen Meisterschaften hier in Berlin-Wannsee. Ich will das Thema gar nicht groß aufmachen, aber eigentlich gibt es da ziemlich viele Deckungen. Und dass man da im Nachgang nicht dann einfach sagt, okay, das ist jetzt doof gelaufen, aber die dahinter sind, die müssen halt auch geschützt werden. Das ist halt irgendwie, ja, bisschen wiederholt extrem doof gelaufen, weil, ja, klarer kann man einen Verstoß nicht machen. Und wenn man selber als Veranstalter das thematisiert live, also man hat es ja doof gesagt, in der Sekunde, wo das passiert ist, hat die Kommentatorin das ja sogar schon angesprochen, dass er es ist. Also mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und das ist halt, ja, muss anders geregelt werden. Und auch selbst wenn es im Nachgang anders geregelt wird, ist es halt auf jeden Fall etwas, was gemacht werden muss.
Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, sind einige deckungsgleiche oder einige Parallelen zu dem Vorfall damals, um es mal so zu sagen. Und der Athlet hat damals ja auch einen ganz guten Shitstorm kassiert.
Der hat einen richtigen Shitstorm bekommen. Ja. Also nicht nur so ein bisschen. Also so,
nicht nur aus der Triathlon-Szene, sondern ja, die AD hat dann auch noch einen Beitrag drüber geschrieben. Und es wurde im Prinzip genauso damit verfahren. Damals lag auch ein bisschen die Schuld damit bei der DTU oder bei den Kampfrichtern dort. Das ist auch eine Parallele zu Ironman jetzt. Aber ja, da merkt man halt, dass der Sport dann irgendwie doch nicht ganz so professionell ist, wie man manchmal denkt, dass es da schon so ein paar Schlupflöcher noch irgendwie gibt.
Ja, ich verstehe halt dann gar nicht, wo das Problem halt liegt. Ich meine, beide Athleten, also sowohl damals als auch jetzt in dem Fall Strati, haben ja aktiv gesagt, sie wollen bestraft werden. Und dass man dann keine Möglichkeit hat, das zu bestrafen oder das nicht so umsetzt, das ist halt irgendwie erstmal, ja, kann man sicherlich besser lösen.
Ja, voll. Aber gut, so viel dazu.
Jetzt fangen wir mit dem Negativen an.
Wir fangen ja chronologisch an. Also es war das Schwimmen. witziger Side-Fact. Pierre Lecor war auch mit am Start, also sehr guter französischer Kurzdistanzathlet. Eigentlich einer, wo ich sage, der kommt immer vorne raus. Und als ich dann eingeschalten habe, ich habe am Sonntag so einen Longrun gemacht in der Früh, bin zurückgekommen, dann kamen die Jungs gerade so auf die letzten Meter der Schwimmstrecke und ich habe direkt erkannt, ah, Jonas Schomburg, wie gewohnt an seiner Pole Position, an zweiter Stelle, nicht, also ganz clever im Wasserschatten, nicht an erster Position, aber der ist eigentlich immer auf 2, 3 oder 4, egal welches Rennen. Dann kamen die Jungs aus dem Wasser, ich glaube Yannick Schaufler kam als erster raus, Schombi knapp dahinter und alle Jungs, die dann da noch vorne waren, so Simon Westermann, der Bitados, die waren so zu viert, glaube ich, ein bisschen weg. Danach kam auch direkt Lasse Priester an 5 raus, Rico an 6. Also ich dachte mir mal kurz so, ey, die Jungs machen einen kurzen Ausflug da am Sonntag, treffen sich dann auf der Bierbank in dem Zelt, prügeln sich um ihre Beutel. Und ich kann wirklich so jeden persönlich zeigen, schon ein richtig witziges Bild, wie alle da saßen. Und ich habe auf jeden Fall Pierre Lecor vermisst. Und im Nachgang habe ich mit Lasse Priester telefoniert. Er meinte nur, der Lecor dachte die ganze Zeit, dass er das Rennen anführt. Und er war halt irgendwie in der zweiten Gruppe vorne. Man hat nicht gemerkt, dass da vorne so 15 bis 20 Athleten weg waren. Und er dachte sich so, naja, Mitteldistanz, chillig hier das Schwimmen, so schnell ist es nicht. Und dann kam der halt irgendwie eine Minute 30 hinter der Spitze aus dem Wasser und hat erst in der Wechselzone gecheckt, dass er nicht als erster schwimmt.
Boah, kacke.
Ja, weil eigentlich ist der immer vorne, ne? Ja. Und er hat dann eigentlich auch am Radfahren sein eigenes Ding gemacht und ist dann in die schnellste Laufzeit hinten drauf gelaufen mit einer 1,06. Also das wäre natürlich auch spannend gewesen, wenn der vorne mit dabei gewesen wäre.
Ja. Ja. Der, also sah schon brutal aus, wie der gelaufen ist am Ende.
Ja, ist meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Athleten so insgesamt. Ja. Also was der teilweise abgerissen hat im Olympiajahr und davor auch in jedem WTS-Rennen auf dem Podium oder in Top 5, um sich dafür für Olympia überhaupt zu qualifizieren. Weil man muss dazu sagen, die Franzosen, die wollten den eigentlich nicht dabei haben. Die wollten eigentlich Léo Bergère und Dorian Conny als Weltmeister aus den vorherigen Jahren und als superschnelle Athleten über die letzten Jahre, die wollten die auf jeden Fall dabei haben. Und Pierre Lecor ist halt schon so ein bisschen älter, so wie Vincent Louis eigentlich. Und der Verband wollte eigentlich schon den Vincent Louis nominieren. Aber Pierre Lecor hat halt diese unmögliche Quali-Kriterien, die der Verband aufgestellt hat, hat er jedes einzelne erfüllt. Als einziger von allen Athleten. Und dann mussten die ihn halt mitnehmen. Ja. Er ist schon ein geiler Typ.
Ja, der hat ja auch schon 73 gewonnen, ne? Ich meine, auf jeden Fall Lanzarote. Hat er nicht auch hier
Samurin hat mal gewonnen, ja. Gegen Flo Angert und Fred damals, glaube ich.
Ja.
Ja, der ist super stabiler Athlet. Also wenn, dann ist er auf dem Rad nicht ganz konkurrenzfähig mit den Top Mitteldistanzlern, würde ich mal sagen. Aber Schwimmen und Laufen, absolute Weltspitze. Und am Rad, wenn er noch ein bisschen mehr da auf dem Zeitfahrrad sitzt, denke ich auch voll gut.
Ja, also absolute Weltspitze im Schwimmen auf der Kurzdistanz. Langdistanz ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer, wie wir gesehen haben.
Da kommt genau. Ja nur. Ja. Da merkt man, da muss ich erstmal dran gewöhnen.
Ja, wobei die anderen Muchachos da vorne sich auch dran gewöhnen müssen, dass, ich sag jetzt mal, die ersten 10 Kilometer dann doch auch sehr wild gewirkt haben. Also so, ich meine, klar, es waren viele Leute aufeinander, aber so manche Überholvorgänge sahen dann schon danach aus, als ob der ein oder andere das wahrscheinlich zum ersten Mal gemacht hat, weil das war schon wild. Also es, wie gesagt, es waren halt einfach zu viele Leute auf einem Fleck. Ich weiß, keine Ahnung, da waren ja bestimmt 20, 25 Leute innerhalb von einer Minute irgendwie und alle gute Schwimmer und Radfahrer und alle haben da irgendwie wie wild überholt. Natürlich auf einer flachen Strecke zieht sich das auch nicht so in die Länge. Aber teilweise, ich finde, man hat in der Übertragung auch gar nicht gecheckt, wer jetzt eigentlich vorne ist und wer nicht, weil das so wild war alles.
Also ich muss ehrlich sein, ich kann diese Rennen immer nur bedingt angucken, weil ich mich so über die Kommentatoren aufreg. Also wie kann man denn da stand der Bitados ist dann relativ schnell vorne gefahren und hat da so reingeoxt und den erkennt man wirklich. Also der hat jetzt schon länger diesen gleichen weißen Anzug, hat immer noch sein S-Works, dieses alte Schiff und so einen schwarzen Pockhelm, glaube ich. Und der sitzt auch sehr typisch auf dem Rad. Und Ja, also ich hab halt einen Blick und sehe, dass der das ist. Gut, ich bin da auch selber Athlet noch bis letztes Jahr gewesen und mit denen geraced, deswegen kenne ich die natürlich nochmal anders. Aber man muss sich doch als Kommentator schon mal ein bisschen hinsetzen und wenigstens so ein bisschen mit den Athleten beschäftigen. Weil die beiden Kommentatoren gucken den an und sagen dann, ja, okay, wir sehen hier einen Athleten, we're waiting for the confirmation, I can't see the race bib. Also es kann ja wohl nicht sein, dass die nur auf die Nummer gucken, um dann in der Liste nachzuschauen, wer der Athlet jetzt ist. Und dann irgendwie wird der 2 Minuten lang gezeigt und dann können die erstmal 2 Minuten nichts über den sagen. Also das macht mich richtig wütend.
Ja, und der Chip hat ja auch nicht funktioniert, oder? War das nicht so, dass er erst relativ spät überall so aufgetaucht ist?
Ja, genau.
Aber ich meine, A, Iron Man guckt natürlich auch nur nach Iron Man Datenbank und da wird mir jetzt auch nur ein Rennen einfallen, was wird der 73 EM, was er ja letztes Jahr gewonnen hat, meines Wissens, oder? Sonst hat er ja kaum
Ja,
Ironman-Rennen
Tallinn
gemacht.
hat er noch gewonnen.
Also meine ich ja mit 73 EM. Das ist doch
Ja.
73 EM gewesen.
Ja, stimmt.
Und wenn du halt nur die Ironman-Rennen als Grundlage nimmst, dich auf so ein Ding vorzubereiten und alles andere einfach ausblendest.
Ja.
Aber ich habe den, ich meine, ich bin da ja jetzt auch nicht so drin, aber ich habe auch immer, man hat ja so diesen Einteiler gesehen und man hat so am Ende dieses S gesehen und ich habe mich am Anfang auch gefragt, wer ist eigentlich dieser Typ hier mit S hinten? Und ich bin auch nicht drauf gekommen, weil halt diese Kopplung nicht stattgefunden hat zu der App, weil
Ja,
Bitardos halt in
ja.
der App nicht aufgetaucht ist. Und ich habe mich jetzt auch nicht so extrem damit beschäftigt, wer jetzt dann wirklich startet. Und ich stand halt auch davor und habe gedacht, wer ist das eigentlich?
Ja gut, aber du bist ja in dem Moment der Fan, der das konsumiert, der versorgt werden will mit Informationen. Und die Kommentatoren, die können sich ja schon mal ein bisschen darauf vorbereiten.
Ja, da gebe ich dir recht.
Aber ja. Nee, es war aber definitiv auf Chaos da am Anfang. Ich habe mit Jombi hatte ich letzte Woche telefoniert und mit Lasse eben. Und die haben auch beide gesagt, es war richtig wild. Und Lasse hat ja dann auch gleich bis zur ersten Zwischenzeit ein bisschen kassiert. Es war auch sein erster Ausflug auf die Mitteldistanz. Da habe ich mir auch schon gedacht, direkt 1,5 Minuten auf 10 Kilometer. Aber er meinte dann im Nachhinein, er hat irgendwie einen 28er Reifen auf sein Cube montiert, was er von Nico Mann ausgeliehen hatte. Und das geht wohl nicht mit 28er. Da schleift der Mantel halt komplett an der Felge. Und der Mantel war danach komplett runter. Und er dachte sich so, ey, die fliegen an mir vorbei hier. Was mache ich? Aber
also
ja,
Nick,
gut.
der wollte halt mit dem Trend gehen, ne? Mit dem Fahrrad was, mit dem
Ja.
Auto auch.
Scheiße.
Genau, von dem her ist der natürlich dann weiter zurückgefallen. Und Rico hat ja eigentlich dann relativ schnell das Heft in die Hand genommen und hat dann da durchrasiert und schon eine Show abgeliefert. Und ich dachte mir währenddessen schon so, also einerseits richtig krass, dass er da so wegfahren kann vor so einer Gruppe. Andererseits natürlich, wenn die sich hinten halt ein bisschen angucken und er mit 3, 4 Minuten absteigt, dann ist es immer noch kein Selbstläufer, dass er das Ding gewinnt, weil die Jungs hinten halt alle so eine 1,7, 1,8 laufen können. Und so kam es ja dann leider auch. Also hinten, ne, die haben wahrscheinlich sich im Vergleich zu ihm ja 40, 50 Watt gespart und waren dann natürlich noch langsamer unterwegs, deswegen auch nochmal weniger Watt gefahren. Also in der Gruppe rollst du halt da mit 12 Metern. Und dieser Kurs, der war ja auch kriminell eng. Also das, was man dann in den Livestream-Bildern gesehen hat, sah jetzt nicht so angenehm aus.
Ja, und ich meine, 370 Watt, was Rico ja gefahren ist, zumindest, was er zumindest bei Strava hochgeladen hat, ist natürlich auch etwas, was sehr viel Energie verbrennt. Und jetzt gerade auf so einem Kurs eng und also so ein bisschen unübersichtlich. Ich meine, ich bin da ja auch mitgefahren. Italienische Verhältnisse, sagen wir es mal so. Also meines Wissens gab es ja auch keine Penalties oder sowas.
Ja, ich glaube, es gab 3 Kampfrichter oder 4 auf der gesamten Strecke
Ja,
mit Frauen.
es ist halt dann einfach eine Mission Impossible. Also so, selbst wenn du halt, und ich meine, so krass wie die Leistung gewesen ist, halt, wie gesagt, 370 Watt muss man ja erstmal 2 Stunden treten. Und dann halt diese 3,5 Minuten, was er hatte am Ende, so 3,5 Minuten, ist schon brutal. Aber es ist halt auch einfach brutal, wie viel weniger man hinten treten muss, um halt nur mit 3,5 Minuten später reinzukommen. Und
Ja.
Hut ab, ey, dass man da das Ding so in die Hand nimmt und es so probiert. War wahrscheinlich auch in dem Fall dann so die Chance, dass er halt das Ding abschießen kann. Muss man wahrscheinlich auch so sagen, weil was wäre seine Möglichkeit gewesen? Irgendwie mitrollen und im Laufen dann vielleicht 2 Minuten schneller laufen, aber ich denke mal, jetzt gerade die ersten drei wären, ja, weiß man nicht, zumindest die ersten beiden wären wahrscheinlich auch noch zu viel des Guten gewesen, aber dann wäre er halt Dritter gewesen. So ist er jetzt, was ist er geworden? Fünfter? Fünfter, glaube ich, ja. Fünfter, Sechster.
Sechster oder so, ich weiß nicht, auch nicht ganz.
Ja, aber mit der Chance zu gewinnen ist ja irgendwie erstmal, ja.
Na, ich fand es auch ein cooles Rennen prinzipiell von ihm. Und ja, ich glaube halt echt, die 12 Meter sind der ausschlaggebendste Punkt. Weil mit 20 Meter musste halt jeder mehr treten, plus da geht die Lücke wahrscheinlich nochmal mehr auf, dann sind die auch ein bisschen platter, also ich meine, jetzt hat es in Singapur und in da Jesolo nicht geklappt, aber ich glaube trotzdem, also das Rico, ich meine, gut, die Werte haben wir jetzt gesagt, dass er trotzdem echt in guter Form ist und das ja in San Francisco oder Vancouver sieht es dann, glaube ich, nochmal ganz anders aus, wenn da wieder 20 Meter sind, wenn die Strecken auch noch mal ein bisschen anders sind, so, also den würde ich auf keinen Fall abschreiben. Wie gesagt, auch wenn jetzt sich manche vielleicht denken, oh ja, jetzt parkt er wieder ab beim Laufen, so, sehe ich nicht so. Ich glaube, der ist schon echt richtig fit und ich denke da, ja, innerhalb der nächsten zwei Rennen wird er das, glaube ich, auch in ein richtig gutes Ergebnis ummünzen können.
Hundertprozentig.
Ja, ich denke auch.
Also hundertprozentig. Also der wird, also der ist wahrscheinlich auch im Laufen schon richtig fit.
Also ja, ja, ja.
Und ich meine, die beiden, die jetzt, oder zum, ehrlich gesagt, den zweiten kannte ich vorher gar nicht, aber Kurzdistanzler wird wahrscheinlich auch keine schlechten Zeiten zu stehen haben. Aber der Bitardos ist ja schon auch einer von der Laufperformance, da sprechen wir wahrscheinlich von Top 5 der Welt im letzten Jahr, wenn man so einzelne Zeiten so nimmt. Also so, das ist dann halt auch einfach noch mal krasser, aber diese Kombination mit dem extremen Radfahren und einem krassen Lauf, die hat halt Rico brutalst. Und ich meine, jetzt gerade so ein San Francisco-Kurs oder so, spielt ihn da wahrscheinlich noch mal brutaler in die Karten, wenn halt dann verschiedenste da auch nicht abwarten können, sondern es eigentlich er das Rennen dann so proaktiv gestalten kann und die anderen noch mal mehr unter Druck setzen kann, weil es halt nicht so eine, wie soll man sagen, so eine Freifahrt gibt.
Ja.
Ja, voll. Der kommt auf jeden Fall. Ja, genau, und Frauenrennen war ja eigentlich parallel, lief es auch ganz gut
war
für
ja
Lena.
War ja eigentlich parallel.
parallel dazu. Ja, ich finde das irgendwie immer komisch, wenn es eigentlich parallel läuft, aber gut, funktioniert ja gut. Nur irgendwie ist es auch schon immer komisch, finde ich, wenn dann so zwei Rennen, du eigentlich zwei Rennen gleichzeitig anguckst und halt nie das komplette Bild hast, sondern halt immer so ein bisschen hin und her geschiftet wird. Andererseits passiert auch beim Radfahren dann doch auch weniger, also man kann es schon machen.
Ja, denke ich auch. Also das Ding ist es ja, hat man dann wieder am Wochenende zweimal drei Stunden Zeit zum Rennen sich anzugucken, ne? Also dann
ja, immer genau,
einmal, ja. Wir sind ja auch ein bisschen für User-Freundlichkeit.
Ja. Nee, da hat auf jeden Fall Lena gut beim Schwimmen einen abgefackelt und ist mit ordentlich Vorsprung aufs Rad, Lena Meissner. Und dann kam von hinten die Solveig angerollt und hat alle eingesammelt und hat dann sogar noch einen Vorsprung rausgefahren. Ist dann aber auch am schnellsten gelaufen fast. Hat gewonnen. Lena zweite, glaube ich, relativ entspannt, ohne viel zu viel Körner zu verballern für die nächsten Wochen. Und die dritte, die ist auch ehemalige Kurzdistanzlerin, die war mal U23-Weltmeisterin, Emily Morier. Und übrigens Ex-Freundin von Jonas Schomburg. Die hat jetzt auch ein paar schwere Jahre gehabt mit Herzthematik und hat mal kurz Radsport probiert und ist jetzt doch wieder beim Triathlon. Genau, hat auch ein ganz gutes Rennen gemacht auf drei. Das war meine Insights zum Frauenrennen.
Ja, und Männer war ja dann eigentlich Bitardos relativ klar vorneweg. Der, wie heißt der, Main?
Ja, wobei der Cameron Main, der war ja, die ganze Zeit 8 bis 10 Sekunden hinter dem. Also der hat den ja nie richtig weglaufen lassen. Ist ja schon auch mental gewesen, glaube ich.
Ja, wobei es halt nie so einen richtigen Spannungsbogen dadurch halt gab, ne? Also der ist gefühlt halt die ganze Zeit so steady dahinter gewesen. Man hat immer gehofft, so, jetzt lass doch mal irgendwas passieren. Also ich meine, die waren auch alle fertig. Also im Ziel sind die alle umgekippt. Also die haben schon alles da auf der Strecke gelassen. Aber so insgesamt war das halt so von aus der Fernsehzuschauerperspektive halt super souverän. Der ist halt los, hat halt seinen Stiefel gemacht, Und ich meine, die anderen kamen ja dann Schlag auf Schlag und 10 Sekunden später hinter der Main. Was hatte der Emil Holm? Hatte dann 1,5 Minuten oder so, 1 Minute?
Mhm.
Ja, und ich glaube, dann war ja. Jonas, glaube ich, oder? 4?
Ja, aus Athletensicht ist es schon nicht ganz so easy, glaube ich. Ja, aber klar, von außen denkt man so, okay, der ist halt jetzt am schnellsten losgelaufen, der wird es halt dann gewinnen, der dahinter kommt nicht ran. Aber wenn du der bist, der Erste ist, ich hatte schon zweimal im Rennen, und da ist einer nur so 8 Sekunden hinter dir oder 10, das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Und du wirst den nicht los. Dann denkst du halt die ganze Zeit so, scheiße, nicht eingehen, der geht ja nicht ein, der hat die ganze Zeit mich vor seinen Augen. Dann ist es ja eigentlich für den immer besser, dass er sich den zurechtlegen kann. Aber im Endeffekt, wenn du dann das Ding durchziehen kannst, ist dann schon geil.
Ja, eigentlich gibt es halt so einen Punkt, wo einer mental bricht, ne? Also wo entweder so ein bei 12 Kilometer der vorne oder der hinten bricht und das dann halt aufgeht. Aber 21 Kilometer wirklich beide, also eigentlich spricht das ja dafür, dass beide halt alles geben und einfach in so einer Pattsituation sich dann befinden. Ja. Das tut halt am meisten weh. Also die waren halt, wäre wahrscheinlich kein Prozent mehr gegangen bei beiden. Sonst hätten sie es ja wahrscheinlich gemacht.
Ja.
Na, aber der Gigi hat jetzt ja auch für San Francisco eine Wildcard. Wenn wir da schon mal ein bisschen vorausgucken, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es liegt ihm gut, der Kurs. Ist jetzt keine klassische Drückerstrecke, wenig in TT-Positionen, viel Climb. Er ist ja auch relativ leicht. Bin ich gespannt. Ich glaube, der kann da echt gut werden.
Kälte? Kann er? Hm? Kann ein Grieche Kälte, so mit Kälte umgehen? Also ich meine...
Ja, gute Frage, aber also jetzt aus dem letzten Jahr, als Kälte würde ich es jetzt gar nicht mehr wirklich, also klar, ist schon frisch beim Schwimmen, aber sobald du auf dem Rad bist, ist es einfach nur nicht warm, aber kalt sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das krasse Problem bei dem Rennen.
Ja, naja, das Schwimmen war da irgendwie ganz wild letztes Jahr, ne?
Das war ja, so, also Schwimmen, das
dieses Point-to-Point,
dass das wieder speziell wird. Ja. Mit den ganzen Wellen, mit der Strömung, vielleicht wieder deutlich kürzer, wenn die Strömung so doll ist, also das Schwimmen, das wird, da kannst du es nur verlieren, wenn du halt irgendwie die Strömung verpasst oder irgendwie den Ausgang verpasst und dann zu weit weggeströmt wirst, aber wenn das so ist wie letztes Jahr von Bedingungen, ja, wird das eh mehr so kämpfen und orientieren als wirkliches Schwimmen.
Wollen wir noch kurz die anderen Wildcards durchgehen, wenn wir schon dabei sind? Weil es sind ja schon einige dieses Mal.
Ja, ich war überraschend, oder? Sind ja bei Männern und Frauen irgendwie 5 bis 7 Stück immer.
Ich lese mal kurz hier die Namen vor. Also bei den Männern allen voran Panagiotis Bitados, dann Aaron Royal, kennt man ja auch schon aus der Serie. Jamie Riddle hat jetzt seinen ersten Langdistanz gemacht, ist eigentlich Kurzdistanzathlet, mein Alter, aus Südafrika. Ist am Wochenende, glaube ich, übrigens 10 Kilometer in 29,43 oder so gelaufen. Also hat den Speed durch den Ironman auch nicht ganz verloren. Dann Mark Dubrick, der ist ja eher so für sein schnelles Schwimmen bekannt, oder? Und läuft auch ganz vernünftig.
Für seine coolen Sprüche mit Frodo.
Ja. Dann hier Jake Birdwistle. Eigentlich würde ich sagen, ähnlich bewerten wie Mark Dubrick. Schwimmt nicht ganz so schnell, aber kann richtig gut laufen. Kenji Nena, der hat mich überrascht, weil der jetzt eigentlich nur den 73 in Geelong da gemacht hat. Ansonsten noch gar keine Ausflüge auf der Mitteldistanz. Und dort hat er jetzt auch, war jetzt auch nicht der Sieger oder so, sondern halt vorne mit dabei. Aber der ist auch, also japanischer Kurzdistanzathlet, hat lange Zeit mit Blumi und Gustav trainiert. Ist auch einer, der sehr viel trainiert. Also dem soll die Distanz eigentlich auch liegen. Und dann hier noch dieser Justin Reilly. Den kann ich nicht so einschätzen. Auch ganz solide, oder? Insgesamt.
Ja. Ich glaube, der war letztes Jahr in Las Vegas auch dabei. Der hat jetzt auch St. George gemacht.
Hast du das Video gesehen?
Mit dem Video? Die Reifen geplatzt, hatte ich nur so ein Reel gesehen. Ja.
Ja, unglaublich, wie der einfach wieder reinfährt. So,
genau, dann platzt ihm der Reifen.
Aber brutalst. Der wird ja von links überholt. War das Lyon, der ihn überholt?
Ich glaube, bin mir jetzt nicht so sicher, aber...
Ja, der fährt halt so in dieser Box auch zur Seite hin und er überholt den und der zieht einfach 1,5 Meter, also auf 20 Zentimeter Windschatten ran, zieht da weiter durch und 5 Sekunden später Platz in der Reifen. Also wo du sagst, eigentlich so Karma. Also so, ey, der hat so krass seine Box verlassen. Also der darf ja gar nicht nach links fahren. Also so, so krass darf der da nicht reinziehen. Und er ist so krass in den Windschatten reingefahren.
Scheiße.
Und hat halt eine Scheibe gehabt und dann hat er so ein Alu in der Rad bekommen und ist weitergefahren.
Ah. Ja. Nee, aber ganz spannende Wildcards. Also da wird schon was passieren.
Ist eigentlich die
Frauen ganze, können wir auch kurz durchgehen hier.
Ja, ist diese Liste noch? Eigentlich online, wie die Prozedere ist und wer der Nachrücker von den Wildcards ist?
Oh.
Weil, ehrlich gesagt, ich bin ja noch bei der PTO angemeldet als Athlet und ich kriege ja auch immer so diese Updates und ich habe jetzt zweimal für San Francisco eine Liste bekommen, wie er aktuell auf der Nachrückerliste vorne steht. Und da waren irgendwie, standen 25 Leute drauf und da stand das klare Ranking drauf, wer an wie viel der Position ist.
Also ich habe hier bei World Triathlon habe ich hier San Francisco Startlist, aber ich glaube die, also bei den Kurzdistanzrennen ist so, dass diese Nachrückerliste oder die Waitlist heißt es dort ja, können nur die Coaches einsehen. Oder da gibt es so einen Link halt, so einen inoffiziellen, den kann man jetzt nicht direkt über den Browser einsehen.
Ja.
Wenn man jetzt hier bei World Triathlon auf die Startliste geht, dann siehst du auch nur die halt aktuell draufstehen. Und ja, jetzt, ich finde jetzt gerade spontan keine Warteliste.
Okay, weil ich...
Also zu dem Prozedere da, es gibt jetzt irgendwie so ein Contender-Ranking, wo dann Platz 41 bis 60 der PTO-Liste ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Da
brauchst du ja auch nicht.
Zum Glück
ist
nicht.
Ist nicht dein Thema, ne?
Aber ja, irgendwie, es soll jetzt wohl transparenter werden, aber erstmal macht es jetzt erstmal noch ein bisschen komplizierter, sich da einzufuchsen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt keinen Bock, das zu machen. Die wollen es zumindest ein bisschen transparenter machen, aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Ja, weil ich habe eine Liste bekommen. Könnte man jetzt mal eigentlich abgreifen.
Zum Beispiel. Und wer hat sich da so gemeldet? Gibt es da noch deutsche Athleten, die Bock auf das Rennen haben?
Achso, jetzt bin ich hier gerade bei Vancouver. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt...
Kann ja ich lese mal in der Zeit noch kurz die Wildcards für die Frauen vor, dass wir hier nicht nur Männerberichterstattung machen. Also Vittoria Lopez, brasilianische Athletin, die ist jetzt aber allerdings in St. George ausgestiegen, habe ich gesehen, wegen Fußproblem. Also sie ist da wohl nicht ganz fit gerade. Dann diese Megan McDonald, Hanne de Witt, Freundin von Hayden Wild. Die dachten sich jetzt, wo Hayden ausgefallen ist, holen wir die Hanne. Daniela Kleiser, die war ja auch in... Oh, wo hat die gewonnen? Valencia,
ja.
Mitteldistanz, genau. Dann Kaidi Kioviova, auch ehemalige Kurzdistanzathletin. Okay, dann kommen noch ein paar, die ich zugegebenermaßen nicht kenne. Lisa Becaras, Cecilia Perez, Anne-Sophie Pierre. Da kann ich nichts dazu sagen. Da bin ich blank.
So, ich habe jetzt aber die Liste für...
Gut, dann schieß los, Nils.
Für San Francisco. Da standen, also auf die Männer bezogen, 20 Leute drauf. Und die ersten drei haben alle nicht zugesagt. Aaron Roll war auf 6. Mark Durkbridge auf 9.
Durkbridge, den kenne ich gar nicht.
Hast du...
Dubrick.
Dubrick. Und Justin Reel war auf 19. Kenji Nena steht gar nicht drauf. Ja, okay, was auch immer das für eine Liste ist. Und es sind drei Leute grün eingezeichnet, die alle nicht starten.
Okay.
Ja, und
also ihr merkt schon, hier bekommt ihr alle wichtigen Infos gut aufbereitet.
Ja, genau.
Und ich habe keine Ahnung.
Genau, also theoretisch, wenn ich das jetzt richtig deute, kann ich mich auch noch selber anmelden, weil das ging direkt an mich und als mich als Athleten.
Die haben dich quasi eigentlich gefragt mit dieser Mail, ob du starten willst.
Nee, aber ich bin ja in diesem Verteiler noch drin, weil ich ja auch mal PTO gestartet bin, ein Rennen.
Ja.
Die haben es ja schon immer mal wieder erklärt, wie man sich so für Wildcards und sowas anmeldet. Und deswegen, ich bin noch in diesem Verteiler drin. Und da haben sie halt auch das, was Mika erzählt, dieses Contender-Programm haben sie mal vorgestellt. Und jetzt benutzt wird halt diese Newsletter oder diese Informationsmail halt genutzt, um quasi relativ offen damit umzugehen, wer dann für die Spots in Frage kommt. Mhm. Ich fand das jetzt erstmal interessant, weil wie viel waren es? 7 bei den Männern? Und die 20, die hier in der Liste drauf standen, die sich ja irgendwann mal dazu angemeldet haben, haben ja dann mehr oder weniger auch fast alle wieder declined oder gesagt, dass sie es halt dann doch nicht machen.
Ja, vor allem, wenn jetzt schon 7 Wildcards draußen sind, da kommen wahrscheinlich nochmal 2 dazu, weil irgendjemand im Lauf der nächsten Wochen noch absagt. Das ist schon krass viel Durchlauf.
Ja, also wenn ich jetzt nochmal jung wäre, und meldet euch an, wenn jemand ausfällt, es ist noch Platz auf der Liste übrig.
So sieht's aus. Gut. Wollen wir dann zu St. George übergehen? Noch kurz
die Ami-Rennen am Wochenende.
Da muss Mika ein bisschen was dazu sagen eigentlich, weil du warst ja da schon ein paar Mal, oder? Du bist auch unser Ami-Korrespondent.
Ja. Na, St. George sah auf jeden Fall wieder cool aus, cool die Bilder. Aber auch, ja, diese Ami-Rennen, die sind einfach irgendwie immer anders so gefühlt. Also
da kann sogar Lionel Sanders noch Rennen gewinnen.
Ja, genau. Also Leine vor Sam Long. Sportlich fällt es mir echt schwer, was dazu zu sagen. Es ist ja wirklich schade, dass Magnus den Platten hatte. Ich habe das Rennen jetzt auch nicht verfolgt. Ich hatte relativ viel Training da an dem Tag. Was ich nur dazu sagen kann, oder ich hoffe echt, dass Lionel für Vancouver eine Wildcard annimmt. Die PDO will ihn sicher haben. Und ich hoffe, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat und sich quasi traut, da zu starten. Hätte ich auf jeden Fall Bock, da gegen ihn zu racen. Und ich glaube, das wird, wenn dann auch wir als Europäer dann darüber kommen, wird die Renndynamik doch nochmal ein bisschen beeinflussen. Und fände ich halt cool, mal zu sehen, wie er sich dann da schlägt. Weil ich mal muss sagen, jetzt bisher, super beeindruckend. Also Oceanside, jetzt St. George, beides ja auch stabil besetzt so. Deswegen hoffe ich echt, dass er in Vancouver startet.
Interessanter wäre fast San Francisco, ne? Da wird ja das Schwimmen so ein bisschen mal ausgeblendet und dann könnte man das andere so ein bisschen wirklich mal ins Verhältnis setzen.
Ja, also aber das macht dann, und da kommt er den Berg nicht lebend runter. Also da muss er ja 12-mal die Abfahrt fahren.
Da gibt es ja noch andere Probleme.
Aber Vancouver ist halt auch technisch nicht schwierig. Das ist halt so eher so ein Drückerkurs. Ist es in Kanada, also ja. Es wäre nicht krasser Travel, dass er nicht nach Europa oder sowas müsste. Also wenn, dann müsste er eigentlich das machen. So.
Ja, aber ich meine, wie wird es ausgehen? Er wird halt diese 3-4 Minuten nach dem Schwimmen haben und wird dann halt keine Chance haben, groß nach vorne zu kommen.
Nee.
Also gefühlt war sein Radfahren jetzt schon richtig stark. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er dann bei der PTO irgendwelchen Leuten da um die Ohren fährt. Aber mich hat es dann doch jetzt überrascht, wie viel er auch so schneller war als Sam Long.
Ja, deswegen sage ich, also wäre es ja echt cool, mal das zu sehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er dann Lücken nach vorne, wenn halt wirklich also Kyle und sowas halt wieder dabei sind. Rico, Mathis vielleicht, ich. Aber genau deswegen sage ich halt, wäre es mal spannend zu sehen, wenn er dann doch dabei wäre.
Ja, also ich meine, wir können eine Petition machen. Sanders for PTO Vancouver.
Ja, wäre schon cool. Ich meine, irgendwie ist es ja auch cool, dass der das gerade da abschießt. Also so irgendwie auch immer wieder ein Phänomen, wie er sich selber erfindet und zum 100.000. Mal abgeschrieben wird und dann jetzt doch wieder 2 so Dinger landet. Das ist ja geil. Also losgelöst, ob das jetzt, wie das jetzt mit PTO, wie man das halt irgendwie vergleichen kann oder nicht. Ich meine, der ist schon krass, glaube ich. Ich glaube halt, dieses ganze PTO-Ding, das passt ihm auch einfach nicht. Also da kann er wahrscheinlich seine Stärken jetzt auch nicht so krass ausspielen, wie es vielleicht in so einem Kurs ist oder so, wie es vielleicht in so einem Teilnehmerfeld ist, wo man dann ja vielleicht auch noch mehr die Möglichkeit hat, von hinten dann nach vorne zu fahren, weil halt vorne nicht so viele Powerhorses sind, die sich dann auch gegenseitig noch antreiben, sondern dann gibt es halt dann doch noch mal andere Lücken. Und dann kennst ja auch jeder, was der Kopf mit einem macht, wenn man auf einmal zu den Contendern gehört und nicht irgendwie nur hinten probiert, das alles zu verwalten und möglichst nicht noch weiter abgehängt oder dass man nicht noch mehr Platz verliert. Ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, warum er bei der PTO halt keine Chance halt hat. Und jetzt vielleicht dann bei so einem Rennen dann noch ein bisschen mehr. Ich kann mir halt auch vorstellen, weiß ich, so wie jetzt beispielsweise in dem Zell am See-Rennen letztes Jahr, wo du gewonnen hast, Mika. Also ich denke nicht, dass er dir da Paroli bieten kann, aber allein so, um so einen zweiten Platz zu racen, also ich meine, okay, Zell am See haben wir wieder das Abfahrtsproblem, dann muss er ja erstmal gerade die ersten 500 Meter nach der Spitze da runterkommen. Aber ich sage jetzt mal, von so einem Rennen, was ungefähr in der Stärke besetzt ist, also es ist ja nicht so stark wie PTO, aber auch besser wie ein normaler 70.3, also deswegen ist es ja dann auch meistens PTO, hier Ironman Pro Series. Und ich glaube, da kann er halt richtig performen und da kann er wahrscheinlich überall auch in diesen 1 bis 3 performen, aber halt alles andere nicht. Und ich meine, das zeigt ja auch die Ergebnisse der letzten 10 Jahre. Also wo war er denn bei den 70.3 WMs? Er hat ja nirgendwo, wo mehrere Athleten, die er vorher geschlagen hat, wenn die zusammen irgendwie Interessen verfolgen, dann hat er keine Chance mehr nach vorne zu kommen. Also so, das ist halt, glaube ich, einfach sein Problem mit dem Schwimmen und mit dem Technikproblem auf dem Fahrrad, dass er das halt nie wieder gut machen kann, wenn 4, 5 auf einem krassen Niveau sind wie er vielleicht, weil die halt voneinander dann doch auch profitieren.
Ja, definitiv. Ja. Also auf Top-Niveau muss man ja eigentlich sagen, tendieren die Rennen immer mehr dazu, Ausscheidungsrennen zu werden, weil das Level halt schon weiter steigt und dadurch wird es einfach super schwer, Zeit aufzuholen irgendwo. Weil wenn du ja immer die besten Leute vorne hast, die können, und inzwischen können die Top-Schwimmer halt auch sehr gut Radfahren und sehr gut laufen, wo willst du denn da noch Sekunden aufholen? Also am krassesten hast du das halt in der Kurzdistanz irgendwie im Mixed Relay oder so. Auf dieser ganz kurzen Distanz, wenn der Speed halt super hoch ist, dann ist es fast unmöglich, noch irgendwie von Position 5, sag ich mal, wieder 40 Sekunden aufzuholen an die Spitze, weil der Speed ja schon maximal ist eigentlich vorne. Und das hast du jetzt auch langsam immer mehr auf den längeren Distanzen. Das heißt, du musst eigentlich immer von Anfang an mit im Kampf um die ersten Plätze sein. Du musst jetzt nicht der beste Schwimmer sein, der beste Radfahrer, der beste Läufer, aber du musst halt immer in der Führungsgruppe eigentlich sein, um daraus hin halt weiterhin zu agieren. Und wenn du halt irgendwo schon viel kassierst, dann kämpfst du eigentlich nicht mehr um Sieg, sondern halt nur noch um die vorderen Plätze.
Ja. Das Wort zum Dienstag. Noch kurz zu Frauen. Noch kurz. Kurz bei Frauen gewinnt Paula Findlay. Ich denke jetzt nicht groß überraschend. Bin ich auch mal gespannt, wie die in San Francisco wird. Die hat ja Singapur ausgelassen. San Francisco auf jeden Fall ihre Bedingungen schön kalt.
Jetzt doch kalt.
Ja, für sie.
Ja, für sie ist es auch immer so, schon fast wieder warm. Ja, genau. So.
Aber die hasst ja Hitzerennen und probiert die immer bestmöglich zu vermeiden. Ja, bin ich gespannt so.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wer davon, ob so eine Kate Wolf da wieder am Start ist. Ist die auf der Liste?
Kate und Taylor Nipper auch.
Soll ich meine Liste nochmal rausholen? Also die in der Top 10 im PTO-Ranking sind, aktuell, die sind auch grün eingefärbt. Ich weiß gar nicht, hat Lisa Pertera, hat die eine Wildcard?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, vielleicht muss ich hier über meine Liste nochmal drüber.
Also stand jetzt nicht auf der Insta-Seite.
Ah, okay.
Von also da, wo ich es her habe. Mit Quellenangabe heute.
Die ist zumindest auf Platz 1 der Current Wildcard Qualification Order.
Okay.
Vom 21. April.
Ja. Okay. Gut, zu der muss man sagen, die kann halt auch super gut Hitze. Also ich denke, Cozumel war schon so ein bisschen, Singapur war schon so ein bisschen ein, jetzt nicht ihre übliche Performance. Man hat ja auch gesehen, die hatte 7 Minuten Rückstand auf Kate. Ich würde sagen, im Normalfall sind da schon noch ein paar andere Athletinnen dazwischen und dann ist sie halt nicht mehr auf dem Podium, sondern vielleicht in den Top 8. Aber die kann super gut mit Hitze. Die hat ja auch Ironman Cozumel letztes Jahr sehr gut gemacht. Hat auch längere Zeit mal beim gleichen Coach trainiert wie ich. Dadurch war ich auf ein paar Trainingslager mit der. Aber vielleicht macht die deswegen auch San Francisco erst gar nicht, weil die hasst auf jeden Fall Kälte. Also um das Temperaturthema da wieder, die wieder reinzubringen, die mag das gar nicht.
Ja, und sie hat natürlich auch Texas gemacht, ne? Vor 2 Wochen.
Genau, Texas. Ja. Ja. So viel zum Wochenende, würde ich sagen.
Ja, aber jetzt erzähl du mal von deinem Wochenende.
Ja, bei mir war es tatsächlich, spannendes Coaching-Wochenende. Ich bin Samstag los und Sonntag war der erste richtige Deutschland-Cup. Es gab ja schon einen vor ein paar Wochen in Halle. Da war aber Windschattenverbot und nach dem Schwimmen noch Pause. Und jetzt ging es so richtig los und es war ein wichtiger Wettkampf, weil da gibt es ja immer traditionsgemäß, ich glaube, das ist schon seit 10 oder 11 Jahren so, seitdem ich da das erste Mal mitgemacht habe, da gibt es halt immer eine EM-Ticket für den schnellsten Junior und ein Junioren-EM-Ticket für die schnellsten Juniorin. Und deswegen sind da natürlich immer alle heiß drauf, da gut zu sein. Und jetzt war ich da das erste Mal von der auf der anderen Seite so als Coach mit dabei. Und ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen Flashbacks, wo ich da diese Radstrecke abgefahren bin am Tag davor. Junge. Die ist so stupide und langweilig. Das ist wirklich nur 91-Grad-Kurve. Und inzwischen sind es 4 Runden. Da sind wenigstens, das heißt, 8 Wendepunkte und nicht mehr nur einer.
An sich. Einfach 10 Kilometer raus und wieder zurück?
Nee, 2 Runden, glaube ich, waren es. Also,
okay. Zweimal alle 5 und dann wieder.
Und ja, jetzt wurde natürlich. Ja, genau. Jetzt wurde die Strecke natürlich höhenmetertechnisch entschärft, weil die Autobahnbrücke ist nicht mehr dabei. jetzt gibt es keinen Berg mehr in der Strecke. Nee, aber ich würde sagen, für uns aus Bayern war es ein gutes Wochenende. Kein mega erfolgreiches, also wir haben leider keins von den Tickets bekommen. Aber bei den Junioren 4. Platz, bei den Mädels Platz 2, 3 und 4. Und in der Jugend A. Auch spannender Typ, einer, der kommt vom Schwimmen, der heißt Vincent Weiß, wie der Sänger. Und der kam halt einfach mal spontan vorbei und hat seinen ersten Deutschlandcup gemacht, war vorne in der Gruppe, die durchgekommen ist und ist dann solide gelaufen und halt 4. geworden. Und trainiert, ich würde sagen, der war dieses Jahr 5-mal am Rad und wahrscheinlich 8-mal laufen. Da, der ist richtig talentiert, also den versuchen wir gerade auch irgendwie zu überzeugen, dass er an den Stützpunkt muss, weil der natürlich im Schwimmen im Vergleich zum Triathlon noch irgendwo eine begrenzte Perspektive hat. Das wäre natürlich cool. Aber auch die anderen Jungs und Mädels haben sich gut geschlagen, haben ein paar Top Tens noch gehabt, also Platz 9, 10 und 11, glaube ich, bei der Jugend A. Männlich, also die sind dann so 16 und 17. Und bei der Jugend A Mädels hatten wir leider einen Ausfall, die hat sich den Knöchel ein bisschen aufgesplittert beim letzten Training. Da musste ich Arzt spielen. und die wurde operiert und war leider nicht in der Lage zu starten. Das war auch gleich das Erste, was sie gesagt hat. Ah, ich glaube, das wird nichts mit Wurst, der Knochen schaut raus. Ja. Scheiße. Gute Besserung an der Stelle. An die Fine. Die ist ein toughes Mädchen auf jeden Fall. Und ansonsten für mich hat auch echt Spaß gemacht, so als Coach. Also ich war schon seit langem nicht mehr so nervös, muss ich sagen, bevor so der Start ging. Also ich hatte schon so ein bisschen Pre-Race-Nerves.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich fragen, so eher so das Drumherum, wie das so ist, auf der anderen Seite zu sein. Und was sind da jetzt speziell so deine Aufgaben? Also würdest du sagen, du gibst denen eher wirklich so Performance-Tipps oder bist du eher so Mentaltrainer und nochmal so ja psychische Bewegen oder sowas aus dem Weg zu räumen. Gerade halt bei so, ich meine, wir sprechen davon, was sind die jüngsten 14 oder 13, 14 bis 19 oder sowas. Was sind da so als Trainer deine Hauptaufgaben? Das ist jetzt ja ein bisschen anders, als wenn du jetzt einen Profiathleten betreust, der das schon 10 Jahre lang macht.
Ja, voll. Also man muss sagen, die Jungs und Mädels, die sind schon alle, ja, die wissen schon eigentlich, wie was so abgeht. Bis jetzt auf den einen Schwimmer, der eben da kam, dem habe ich mal wirklich in der 2 Wochen vorher noch ein komplettes Briefing gegeben, auf was er achten muss, wie man die Gummis am Rad befestigt und was die Mountline und die Dismountline ist. der kam am Tag vorm Rennen so her und hat dann nur so gemeint, so, ja, dieses Ellenbogen an Ellenbogen fahren, das hat er jetzt nicht geübt, aber ansonsten, ich denke, da ist er gut vorbereitet.
Ich glaube, das
Elbow. Haben wir ihn erstmal beruhigt, dass es so eng dann auch nicht ist.
Ja, es fühlt sich mehr an, wie es dann auf Bildern aussieht.
Ja. Nee, auf jeden Fall, also eigentlich haben wir in der Woche vorher schon mit allen mal so ein bisschen gesprochen. Also Johnny und ich, Johnny Zipf und allen so ein bisschen, ja, Erwartungshaltung, da geht es ja dann schon viel drum, wie viel Druck machen die sich und wollen die noch ein paar Tipps, auf was es ankommt oder was können die so selber von sich erwarten. Meistens muss man da schon eher auch ein bisschen den Druck rausnehmen und jetzt nicht noch von außen da irgendwie extra Druck hinzufügen, weil man, ja, man weiß ja, wie es ist, man macht sich selber eigentlich den meisten Druck und denkt, dass sein Leben davon abhängt, wie der nächste Wettkampf ist.
Ja.
Und ja, also wenn ich mir vorstelle, wie aufgeregt ich damals vor diesen Jugendcups war, da stand ich jetzt bei Weltcup und WTS deutlich entspannter an der Startlinie.
Junge, komplett bei mir genauso, ey. Das war so ein Stress, so unnötig.
Ja, da kommst du schon auf den Wettkampf hin am Vortag und denkst dir so, okay, jetzt cool aussehen. Ja.
Ey, wenn ihr mit euren scheiß Lederhosen da ankam, Junge, da war ich schon fertig mit der Welt. Da war ich schon so aufgeregt immer am Tag vorher.
Ja, das für alle, die jetzt hier zuhören, es gab immer eine Länderparade. Also das gab es nur bei der deutschen Meisterschaft. Ja. Und wir Bayern hatten alle mal Lederhosen und Dirndl an. Das hat natürlich schon gut gewirkt, auch wenn man sich selber mal so ein bisschen komisch gefühlt hat. Aber es wirkt natürlich schon als Mannschaft cool, wenn du da alle im gleichen Outfit kommst. Aber ja, ist halt irgendwie immer so, dass es dort ist schon viel Trubel und wir haben jetzt versucht, so viel Trubel wie möglich rauszunehmen von der Trainerseite und haben versucht, so kurz wie möglich dort vor Ort zu machen. Also wir haben zum Beispiel die Radvorbelastung haben wir auf Freitag gelegt, sind dort nur hingefahren an den See, dann sind die kurz die Strecke abgelaufen, 20 Minuten, sind einmal die Runde abgeschwommen und dann sind wir direkt zur Pasta-Party dort und dann um 17 Uhr auch schon wieder heim. Und ich weiß noch von mir früher, ich bin da halt, teilweise haben wir da den Rucksack aufgesetzt, sind dann da vor Ort hingefahren, haben die Strecke gecheckt, so 10, 15 Kilometer, sind dann vom Rad, haben die Wechselzone angeschaut, sind dann noch irgendwie laufen gegangen und danach noch ins Wasser. Und am Tag vom Rennen war ich eigentlich dann K.O. Also das war's dann so. Und es sind ja schon viele Eindrücke für die, wenn die dann irgendwie die anderen Landesverbände das erste Mal sehen, seit letztem Jahr, die sehen sich ja sonst nie und kennen sich ja schon so ein bisschen untereinander. Aber für viele ist es ja dann schon noch so ein bisschen, ja, so eine komische Situation. Man ist irgendwie so ein Jugendlicher, ist jetzt noch nicht so richtig gestanden von der Persönlichkeit und so ein bisschen nervös, will dann irgendwie einen guten Eindruck machen auf die anderen. Und also ich hatte ja auch nie Bock groß auf andere Leute, aber irgendwie ist es dann schon auch ein bisschen cool, dann mit den anderen so zu labern. Und ja, ich glaube, die haben es jetzt dieses Mal alle gut gemacht, dass sie da so super bei sich waren, ihr Ding gemacht haben, die zwei Einheiten durchgezogen haben und dann sich wieder auf den nächsten Tag so fokussiert haben. Und wir haben dann am Abend, ja, also ich würde sagen, meine Hauptaufgabe als Coach war dann eigentlich nur nochmal so eine Ansprache zu halten, nochmal so ein bisschen denen Sicherheit zu geben, an was sie denken sollen, dass sie nochmal im Kopf alles durchgehen sollen vorm Schlafen gehen. Und ich bin dann nochmal so ein bisschen die Schlüsselstellen im Rennen durchgegangen. Und wer Lust hatte, konnte danach auch noch nach der Besprechung nochmal kommen zu uns und ein bisschen übers Rennen reden. Also was man nochmal so vielleicht für den Athleten jetzt speziell, was man dem nochmal so mitgeben kann. Und das war so im Vorrennen vom Rennen eigentlich so, ja, eher dann so das Organisatorische. Und jetzt nicht genau so, du musst unbedingt 3 Minuten auf den ersten Kilometer anlaufen oder beim Anschwimmen bist du auf jeden Fall erst an der ersten Boje so. Nee, also es ist dann schon eher entspannt. Und so nur die grobe Richtlinie, würde ich sagen, die man den Athleten so mitgibt. Ja. Und am Renntag selbst sind die dann eh super selbstständig. Also da habe ich dann halt alle Rucksäcke mit rübergenommen, habe dann so eher so organisatorische Sachen wieder gemacht, mit Luft aufpumpen dann, was ja jetzt neu ist. Es gibt jetzt so eine Schablone, dass die Bremsgriffe nicht mehr als 10 Grad nach innen eingedreht sein dürfen. Aha, das war in Halle ein super Heckmeck. Also kann man sich vorstellen mit den Kampfrichtern. Da gab es nämlich auch noch keine Schablone und dann hat der Kampfrichter erstmal jeden wieder weggeschickt, der minimal die Bremsgriffe nach innen hatte. Jetzt gab es zum Glück diese UCI-Schablone und die haben die meisten durchgewunken. Ja, solche Sachen sind es dann eher. Und im Wettkampf halt dann auch, da kannst du jetzt nicht super viel beeinflussen und durchgeben. Da machen die ihr Ding, du gesagt, sie sollen durchziehen bis zum Ende, feuerst die an und gibst vielleicht ein bisschen Zeitrückstände beim Laufen und schaust mal auf die Penalty-Box, ob da irgendjemand in die Box rein muss und 10 Sekunden absitzen muss. Ja, genau.
Und man hat natürlich ein Walkie-Talkie, ne?
Nee, hatten wir nicht.
Ja, keine Walkie.
Nee.
Das ist ja, glaube ich, der größte Spaß dann als Coach. Den ganzen Tag.
Ja, ich denke, ich meine, so wahrscheinlich auch. Du brauchst den Walkie-Talkie, ja. Du kannst den Wettkampf komplett überblicken.
Also ja, okay, wenn du nur 4-mal hin und her fährst, stimmt.
Ja, also ich habe mir den Schwimmstart haben wir uns da nicht angeguckt. Da haben wir nur den ersten halt angeschaut, wie die so starten, um den anderen dann ein bisschen Tipps zu geben, wo sie sich hinstellen sollen. Aber danach haben wir immer den Ausstieg oben angeguckt in der Wechselzone, wie die halt reingelaufen sind und waren dann beim Radfahren und Laufen vor Ort. Dann musste jetzt dann nicht irgendwie einen Trainer noch an den Schwimmstart stellen, der dann durchgibt, oh, der Athlet ist da und da hingefallen oder der kommt nicht optimal weg. Das sieht man am Ausstieg, wie die geschwommen sind. Also ja. Nee, genau. Und dann natürlich ein bisschen trösten, wenn es nicht lief, nach dem Rennen. Das gehört auch dazu. Weil da gibt es dann natürlich schon Tränen, wenn da die Erwartungen nicht erfüllt werden. Da muss man dann ein bisschen ja, einfach da sein und ein bisschen beistehen. Also wir haben jetzt dann nicht niemand angeschrien, dass er jetzt das Rennen hier nicht gewonnen hat.
Nicht. Alles sozialverträglich. Ja. Soll ja Spaß machen.
Auf jeden Fall, ja.
Wann ist der nächste Auftritt? Geht es jetzt auch Schlag? Was ein EM?
Ja, das ist.
Wo ist ein EM?
Also deutsche Meisterschaft ist bei uns hier am Rotsee.
Mhm. Im Juni also dann auch?
Genau, im Juni. Ist quasi neben dem Start vom Challenge Rot ist der Rotsee, da wo man ja auch reinbiegt, dann nach links, am Anfang der Radstrecke. Und da fahren die Jungs und Mädels dann auch sogar ein Stück Gravel auf dem Damm dort. Ist eigentlich eine ganz coole Strecke. Das ist dann eigentlich so das große Highlight. Und auf dem Weg dahin starten jetzt schon ein paar erste und zweite Bundesliga. Es gibt noch einen Europacup Junioren in Polen. Jetzt nächstes Wochenende, also in 2 Wochenenden. Und die EM ist dann erst im Anschluss. Die ist in Melilla dieses Jahr in Spanien. Also ziemlicher Scheißort, sage ich mal.
Ja, in Spanien.
Also so eine spanische Enklave halt in Afrika ist. Ja. Genau, und dann, was halt in dem Alter super tricky ist, weswegen man, glaube ich, auch so aufgeregt ist, dass es halt nur eigentlich 3 Chancen gibt, um so richtig abzuliefern. Also halt 3 Deutschland-Cups. Und vor allem für die Jüngeren, du machst da ja noch keine internationalen Rennen, dann hast du irgendwie nur 3 Rennen im Jahr, die so richtig wichtig sind. Und da bist du natürlich dann schon super nervös. Und irgendwie später, wenn du halt dann 7, 8 Rennen machen kannst, wo es Punkte gibt und wenn du jetzt nicht das Rennen gewinnst, sondern Dritter wirst, hast du immer noch Punkte und ein bisschen Preisgeld. Aber in Forst musst du halt gewinnen für dieses dumme Ticket. Das ist halt, ja, ist aber einfach super schwer, irgendwie Veranstalter zu finden, die so einen Jugendcup ausrichten. Das ist natürlich schon schwierig. Aber ja, genau. Das war so mein Erfahrungsbericht.
Nice.
Wollen wir zum Abschluss noch kurz ein Sierra-Update einholen von Mika?
Ja, kann ich gern geben. Woche 3 von 5 geschafft. Also 2 Wochen jetzt noch. Wir machen jetzt gerade am Montag die Aufnahme. Heute ist mal Ruhetag. Mal den Körper ein bisschen runterfahren lassen, weil ja, bis jetzt echt gut was hier weggeschafft. Und die Woche werden es jetzt auch wieder 32 Stunden hier. Das jetzt nochmal wirklich die letzte, auch Volumenwoche. Intensität kommt danach natürlich auch noch weiter, aber diese Woche ist auch nochmal echt gut Volumen mit einem 5 Stunden Longride. Ich habe jetzt diese Woche noch das Rennrad hier, also jetzt habe ich noch 2 Räder hier. Daniel ist jetzt mittlerweile da und der haut dann morgen in der Woche ab und nimmt dann halt mein Rennrad mit, was ich schon meinte. Das heißt, ich nutze jetzt diese Woche nochmal aus, um ein paar ja, entspannte Longrides mit dem Rennrad zu machen, bevor ich dann nur das Zeitfahrrad hier habe, weil es mit dem Rennrad macht hier schon deutlich mehr Bock. Gerade die Abfahrten und das Climbing ist schon echt ganz cool. Genau, nee, und bei mir läuft es echt gut, muss ich sagen. Also jetzt auch die letzten beiden Wochen waren super solide. Ja, bin vom Training her habe gut was geschafft, aber bin jetzt auch nicht so komplett am Limit. Was auch insofern gut ist, als dass hier ziemlich eine Krankheitswelle durchging. Oder immer noch durchgeht. Es ging los. Also, als wir ankamen, direkt so am zweiten Tag, hatte Juri erstmal Magen-Darm. Also, Juri Keulen, der ja Teil von dieser PTC-Group ist, wo Martin van Riel auch so ist, die sind hier zu 5. oder 6. Der ist dann runter nach Granada, hat sich schnell erholt, kam dann wieder hoch und hatte dann 3 Tage später eine fette Erkältung. Hier ist halt echt der Essenssaal, da sitzen halt alle zusammen, so halt komplett Jugendherberg-Style mit dem Buffet da. Geht das halt dann relativ schnell, das zu übertragen. Und dann wurde einer nach dem anderen aus deren Gruppe krank. Ich glaube, jetzt hat es wirklich jeden erwischt. Auch den Trainer, den Glenn, der liegt jetzt richtig mit Fieber schon seit ein paar Tagen krank. Bei uns hat es Tom erwischt, schon vor 2 Wochen. Und der ist einfach die ganze Zeit so angeschlagen. Jetzt nicht schlimm, ist halt Erkältung, aber halt was man als Athlet auf jeden Fall nicht haben will, gerade nicht in der Höhe. Und ja, auch bei ein paar von Martins Gruppe zieht es sich auch jetzt schon relativ lange, einfach durch die trockene Luft hier oben, wenn die Schleimhäute dauerhaft so trocken sind. Und das ist wirklich ein Problem hier. Ich habe dieses Mal extra so ein Ding dabei, was die Luftfeuchtigkeit misst. Und wenn man hier mal kurz das Fenster aufmacht, ist sie direkt so bei 18% im Zimmer. Deswegen will man es halt echt vermeiden. Wie gesagt, Tom hat es jetzt die ganze Zeit, wird es nicht so richtig los. Chebbe hat es mal kurz erwischt. Zum Glück hat der aber echt schnell die Kurve bekommen. Und aus meiner Sicht zum Glück hat es den erwischt, erst als Daniel ankam. Das heißt, als ich mit Daniel auf dem Zimmer war, wirklich genau an dem Tag wurde dann Chebbe krank, dass ich dann nicht mehr mit Chebbe auf dem Zimmer war. Von daher bin ich da gut durchgekommen. Wir waren es auch echt vorsichtig beim Essen, Daniel und ich, dass wir uns lieber alleine so hingesetzt haben. Weil wie gesagt, so mit dem Training Load, dann mit der Höhe, ist das Fenster für so Krankheiten dann doch ja ziemlich, ziemlich offen immer. Dementsprechend bin ich happy, dass ich das bisher noch geschafft habe. Und wie gesagt, so die meisten Athleten hatten es jetzt, sind wieder auf dem Weg aufwärts. Generell wird es jetzt ein bisschen leerer hier, das Center gefühlt. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt die nächsten 2 Wochen auch noch gut durchkomme. Auch sonst habe ich echt keine Wehwehchen oder so. Also mit Verletzungen oder sowas habe ich keine Probleme, ich komme echt gut durch, kann stabil alles durchziehen. Wo ich echt beeindruckt bin, ist Fred. Der ist echt krass, was das angeht. Also der, wie gesagt, Tom ist seit 2 Wochen am Kränkeln und Fred ist ja auch auf dem Zimmer mit dem und sowas und den juckt das überhaupt nicht. Also der wird einfach nicht krank, so. Das ist schon echt beeindruckend, so wie, und das ist auch meiner Meinung nach halt echt eine Stärke von ihm, so wie konstant der einfach durchziehen kann, weil gefühlt sind Fred und ich die einzigen, die, glaube ich, noch keine Einheit irgendwie ausfallen lassen mussten oder anpassen mussten, sei es Krankheit oder auch so, jetzt bei einem zwickt jetzt die Wade aus der PTC-Group, dass da jetzt so kleine Wehwehchen halt auftreten. Und Fred zieht das echt, echt richtig stabil durch, hat jetzt halt mit Chebbe die letzte Woche keinen richtigen Trainingspartner so gehabt und leider ist es nach wie vor so, dass Fred und mein Plan irgendwie nicht so gut zusammenpassen, einfach durch diese durch den Mikroblock Unterschied. Von daher hat er jetzt auch ziemlich viel alleine gegrindet. Ich hatte jetzt ja Daniel hier, das war auf jeden Fall cool mit ihm oder ist cool mit ihm. Und ich meine, für Fred geht es jetzt Donnerstag weg nach Chamorin. Chebbe haut am Mittwoch nach Yokohama ab. Mit dem war ich gestern Radfahren. Wie gesagt, er hat jetzt die Kurve bekommen, will jetzt vielleicht nochmal 1-2 kurze, intensive Sachen machen. Aber da geht es jetzt einfach darum, jetzt halt wirklich das 100% loszuwerden, diese Erkältung. Dann kommt halt die Reise nach Yokohama, sind halt auch, bist halt auch wieder den ganzen Tag unterwegs im Flugzeug und sowas. Der war auf jeden Fall richtig fit. Ich hoffe, dass er jetzt dann, dass jetzt die paar Tage krank da ihn jetzt nicht groß aus der Bahn geworfen haben, aber glaube ich eigentlich nicht. Und dann, wie gesagt, fadet es hier so nach und nach aus. Von der PTC-Group machen einige so einen Weltcup in Samarkand. Das ist, glaube ich, die Woche später, wenn auch Kraichgau ist. Das macht auch Daniel, der macht Bundesliga Kraichgau. Das heißt, der haut dann auch ab. Und dann siebt sich so nach und nach aus und Als letztes sind dann noch Juri, Martin und ich hier. Und Juri und Martin, die fliegen irgendwie über Paris dann eine Woche vor San Francisco. Und ich fliege halt direkt von Madrid nach San Francisco dann am Dienstag in der Race Week. Ja, von daher gilt es jetzt nochmal, halt die Spanne sozusagen hochzuhalten, auch wenn es jetzt so, wenn immer mehr Leute halt so abhauen und auch wenn es halt schon echt eine lange Zeit hier war. Ich meine, 3 Wochen, so normalerweise ist man dann ja fertig mit dem Training oder mit dem Trainingslager. Und jetzt kommen halt immer noch 2 hier oben. Ja. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich quasi weiterhin so fokussiert hier durchziehen kann. Bisher hatte ich echt noch keinen Durchhänger so, auch mental. Nicht irgendwie, dass mich das hier irgendwie nervt, um alleine zu sein auf dem Berg. Oder was heißt alleine, aber hier ist halt sonst ja nichts so groß los. Ich hoffe, das bleibt noch möglichst lange, noch möglichst lange so. Und na, also insgesamt bin ich echt happy, wie es läuft. Und dementsprechend halt auch zuversichtlich.
Das ist ja schon mal das Wichtigste, ist immer durchkommen, ne? Also nicht verletzt, nicht Gesundheit, da ist schon mal die halbe Miete.
Ja, voll.
Aber ja. Ja, genau, Yokohama ist ja jetzt auch schon am Wochenende, also WTS geht weiter. Mhm. Ich würde sagen, ich gebe noch einen kurzen Ausblick aufs Wochenende. Mhm. Ich finde nämlich, jetzt, wo ich da nicht mehr so in der Kurzdistanz-Bubble drin bin, da kriegt man da auch echt gar nichts mit. Also ich dachte mir jetzt auch dazu wieder so, ey krass, Yokohama ist ja schon wieder am Wochenende und ich habe echt keine Ahnung, wie startet und wie da drauf ist. Deswegen habe ich jetzt mal kurz die Startlisten aufgemacht und sage zumindest mal schnell die deutschen Athleten und Athletinnen. Fangen wir bei den Frauen an und da ja in Abu Dhabi, ist ja schon wieder gefühlt Ewigkeiten her, die deutschen Frauen das Podium voll gemacht haben mit 1 bis 3, hat auch jetzt die Lisa Tertsch die Nummer 1, Laura Lindemann Nummer 2, Tanja Neubert Nummer 5, Bianca Serengi, die Freundin von Lasse Priester, die ist ja auch schon eine halbe Deutsche, trainiert und wohnt ja jetzt auch in Freiburg bei ihm. Mit Nummer 7, Annika Koch 12, Gwen Jorgensen ist vielleicht auch interessant und Cassandra Bogrosen auch am Start. Bev Potter jetzt auch das erste Mal, die sind weiter hinten, weil die in Abu Dhabi noch nicht am Start waren. Selina Klamt mit der 27 und haben wir sonst noch jemanden? Nee, das war's. Das war's von den Deutschen. Genau, und sind auch sicher Mitfavoriten, neben Cassandra und Bev Potter natürlich, die, denke ich mal, das Rennen schon mit vorne gestalten werden. Und bei den Männern haben wir natürlich Henry ganz vorne mit dabei. Herrlich. Es gibt noch keine Startliste für Elite Men. Die wurde gerade erst generiert. Die kommen immer mittags raus. Bei den Männern haben wir noch keine, aber da ist auf jeden Fall Henry dabei. Er ist ja in Abu Dhabi Vierter geworden, das heißt, wenn die Jungs vor ihm starten, also Hayden kann er leider nicht starten, der hat sich ja die Rippen gebrochen und das Schulterblatt frakturiert, hat er vielleicht sogar die Nummer 3, zusammen mit vor ihm Matt Hauser, Vasco Vilasa, und dann startet noch Walle Werns, glaube ich, von deutscher Seite, und Erik Diener, der jetzt am Wochenende beim Weltcup auch mit dabei war in China, der macht quasi den Trip rüber. Und ansonsten sind wir da noch relativ dünn aufgestellt, weil Lasse Lürs und Tim Hellweg, also unsere Olympiasieger, die sind noch ein bisschen verletzt. Tim kommt jetzt erst wieder zurück nach seiner Knie-OP. Und Lasse hatte auch eine OP an der Achillessehne, beziehungsweise Ferse im Winter. Und Lasse Priester turnt ja gerade noch ein bisschen auf der Mitteldistanz rum. Deswegen haben wir da nur 3 deutsche Männer. Aber ja, ist ein cooler Rennkurs. Und am 17. Mai, also in 5 Tagen ist das Race. Ist immer nicht ganz so einfach zum Angucken mit der Uhrzeit. Aber ja, vielleicht hat jemand Bock aufzustehen oder aufzubleiben. Genau, so viel dazu.
Top, da haben wir das Ding doch rund gemacht, würde ich sagen. In dem Sinne, ich freue mich schon am allermeisten auf nächste Woche, wenn unser anderer Simon endlich mal was vom Tracker erzählt.
Ja. Ehrlich gesagt, das ist 8,5 Stunden Action.
Genau, ich habe euch auch nur die Bilder gesehen und Wir müssen es jetzt hier quasi nochmal eine Woche verschieben, weil Simon heute leider nicht konnte. Dementsprechend freut euch darauf, weil ich glaube, wir drei freuen uns auf jeden Fall, da ein paar Insights von Simon zu bekommen, dass wir auch alle mindestens genauso viel Bock haben, uns nächstes Jahr da auch anzumelden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.